Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Wir können jetzt loslegen mit dem Dividendendienstag, der größten, besten Dividenden-Livestream-Show im gesamten Dachraum, und sie ist auch die
interaktivste. Das finde ich gut.
Ich hoffe, ihr hört den Johannes gut. Also wir haben jetzt gerade so ein technisches Audioproblem gehabt. Gebt gerne Bescheid, ob ihr ihn gut hört.
Ansonsten, ihr hört mich heute nicht über dieses gute Mikrofon. Ja, ich pack's mal hier in die Kamera rein, sondern ihr hört mich heute hier rüber, über dieses Mikrofon. Und ich denke, das ist trotzdem gut.
Ja, aber ich glaube, das sollte auch passen. Also, die ersten Leute sind schon gejoint. Wolf, Pink, Leoli, ganz viele Stammgäste. Chris W. ist auch schön am World of Warcraft spielen, hat die Angel rausgeholt während des Streams. Ich werde auch bald World of Warcraft spielen. Ich glaube, Pre-Patch ist doch morgen, oder? Sebastian Petrak auch am Start, der Sven auch, Ralf Bischoff, Arian, ganz viele Leute, Fuzzi, Bernie. Wir haben uns heute doch ein spezielles Thema rausgesucht, besser gesagt, du hattest ja die Idee, und zwar: Dividenden sind keine Zinsen. Ich habe noch hinzugefügt, linke Tasche, rechte Tasche, weil ich finde, das passt dann auch genau zu diesem Thema. Und da werden wir uns wieder heute mal etwas kritischer den Dividenden vermutlich widmen, aber vielleicht auch ein bisschen auflösen, was wir darüber denken. Und ich weiß gar nicht, wie wollen wir da loslegen? Wie hast du dir das überlegt jetzt bei diesem Thema?
Ja, ich denke, wir könnten ja erstmal so ein bisschen auch erklären als Story, so wie was sind überhaupt Zinsen und was sind Dividenden, was unterscheidet die beiden Sachen voneinander, damit man das auch besser verstehen kann. Ja, weil das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, um dann eine Diskussion, eine weitergehende hier führen zu können. Und es sind eigentlich zwei sehr unterschiedliche Dinge. Von daher ist es immer so ein bisschen Grauzone, wenn man schreibt, okay, Dividenden sind jetzt die neuen Zinsen. Ja, das ist dann oft das, was man hört oder auch mal liest, weil es eben heutzutage keine wirklichen Zinsen, oder es ist schwieriger, gescheite Zinsen zu bekommen. Ja, und deswegen sagt man, okay, dann ist vielleicht als Alternative, nimmt man dann Dividenden. Und deswegen sagt man so ein bisschen, Dividenden sind die neuen Zinsen, aber es ist nicht vergleichbar. Ja? Und das müssen alle Leute wissen, die sich auf diesen Dividendenweg auch begeben und in Unternehmen investieren und dann Dividenden bekommen, vielleicht auch nur deshalb investieren, weil sie dann überhaupt Dividenden bekommen, dass das eben keine Zinsen sind. Und da können wir so ein bisschen drauf eingehen, was ist der Unterschied denn jetzt? Warum müssen wir das so klar machen?
Also ich finde es immer als guten Unterschied, das zu verstehen ist, Zinsen in dem Sinn bekommt man für Geld, das man verleiht.
Ne? Ja.
Das heißt, ich verleihe jetzt dir, Johannes, 1000 Euro und du zahlst mir das zurück mit Zinsen mit zum Beispiel 5%. Und das ist dann jetzt zum Beispiel auf die 1000 Euro, wäre das aufs Jahr gerechnet, 50 Euro Zinsen. Aber natürlich, da du ja auch monatlich abzahlst, ist es schlussendlich nicht diese 50 Euro im ersten Jahr, sondern ein bisschen weniger wahrscheinlich. Aber grundsätzlich geht es um Geld, das man verleiht. Und dieses Geld, wie soll man das erklären, kann theoretisch für einen arbeiten, weil diese Person das in ihrem Business verwendet, aber vielleicht wird es auch verkonsumiert. Ja? Darum ist das schon mal grundlegend was anderes. Aber bei Dividenden ist es tatsächlich so, da hat man was Handfestes. Man besitzt einen Teil von einem Unternehmen, das wirtschaftet in der Realwirtschaft oder in der Wirtschaft. Dieses erwirtschaftet Umsätze, hat natürlich auch Kosten. Da bleiben Gewinne übrig und ein Teil davon, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie hoch die Ausschüttungsquote ist, bekommen wir als Aktionären. Also es ist in dem Sinne eine Gewinnbeteiligung. Also komplett ein anderer Kontext, weil man auch Besitzverhältnisse hat. Also man besitzt in dem Sinne einen Teil des Unternehmens und profitiert mit unter anderem von den Gewinnen oder Teilgewinnen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied, auch wie man an die Sache ran geht. Ja, weil zum Beispiel auch, ich sag's mal so, wenn ich Geld verleihe, irgendwann ist es auch zurückgegeben im Idealfall, wenn der sich jetzt das ausgeliehen hat, jetzt nicht pleite geht oder die Bank pleite geht oder was auch immer. Aber den Teil des Unternehmens besitzt man immer. Natürlich kann auch das Unternehmen pleite gehen. Das auch nochmal gesagt. Aber es ist doch nochmal ein anderes Verhältnis, glaube ich, zum Investment, das man halt hat. Weil man sagt jetzt ja auch nicht, hey, wenn ich dir jetzt Geld leihe, ich besitze einen Teil von dir. So funktioniert das auch nicht
Richtig,
ganz. Ja?
richtig.
Und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Unterschied auch vom Konzept her.
Absolut. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, auf dieses, ja, auf dieses unterschiedliche Mindset, was da natürlich auch mitkommt, wenn man halt ein Unternehmen, einen Teil des Unternehmens besitzt. Ich will auch nochmal kurz da durchgehen. Im Prinzip finde ich es ganz lustig, wir haben das Ähnliche jetzt sozusagen hier vor zu erzählen. Was Zinsen und Dividenden erstmal im Unterschied angeht. Ich würde es auch noch mal ein bisschen so konkretisieren hier, wie ich mir das gerade aufgeschrieben habe. Ich habe nämlich auch mal bei Wikipedia natürlich geguckt, ne? Ist ja klar. Also es geht nichts, ohne irgendwie mal kurz Zinsen bei Wikipedia abzuchecken. Für Dividenden hat die Zeit nicht mehr gereicht, aber ich glaube, das ist auch gar nicht nötig. Da kenne ich mich besser aus als mit Zinsen sogar, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Zinsen. Also Zins ist in der Wirtschaft das Entgelt, das der Schuldner dem Gläubiger als Gegenleistung für vorübergehend überlassenes Kapital zahlt. Und das ist im Prinzip schon das, was du auch herausgestellt hast. Man leiht jemand anderem Geld, also stellt dieses Kapital zur Verfügung. Und ja, das ist halt ein ganzer Batzen, den man sich nicht auf einmal leisten könnte. Und deswegen zahlt man ihn dann halt langsam ab und bekommt dann dafür eben einen kleinen Zins noch dazu, ein bisschen mehr sozusagen als die ursprüngliche Summe, damit man dann als Investor dann auch noch was davon hat, weil sonst würde sich das ja gar nicht lohnen, die ganze Sache. Warum soll ich sonst Geld verleihen, einfach nur, weil ich ein guter Mensch bin? In der Wirtschaft eher weniger. So, da will man auch eine Gegenleistung dafür haben. Finanzprodukte, die mir eingefallen sind, die jetzt auch spontan, wo das zutrifft, ist natürlich Anleihen zum Beispiel. Da ist dieses Gläubiger- und Schuldnerprinzip. Ne? Man kann auch Unternehmen, können Anleihen vergeben und da ist man dann auch als Gläubiger unterwegs für dieses Unternehmen. Also das Unternehmen schuldet einem dann was. P2P-Kredite sind auch ganz klar. Ich meine, hier in der Finanzcommunity werden sie auch heiß diskutiert. Und da kriegt man auch Zinsen, wenn man dann das Kapital zurückbezahlt bekommt. Von daher, für alle die auch P2P-Kredite vergeben, ist das super einfach zu verstehen. Oder man hat auch Geld auf dem Bankkonto. Auch da gilt, zumindest meines Wissens, dieses Gläubiger-Schuldner-Prinzip. Man selbst ist als jemand, der ein Konto bei einer Bank hat, ist man der Gläubiger und die Bank ist der Schuldner. Und da muss man sich jetzt überlegen, je höher der Kontostand natürlich, also mein Kontostand auf der Bank, desto höher ist die Schuld der Bank, die sie mir gegenüber hat. Ja, und dann ist es unterschiedlich festgelegt, muss man in den Vertrag gucken. Entweder muss sie den unverzüglich auszahlen können, wenn ich es auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto habe, oder mit einer gewissen Vorlaufzeit, so wenn man jetzt zum Beispiel Festgeld oder so hat.
Also hier an dieser Stelle
Und
kann ich
genau.
Ray Dalio empfehlen, der hat ein sehr gutes Video vor einigen Jahren gemacht, The Debt Economy. Gibt es auch auf Deutsch, findet man ziemlich schnell, also übersetzt worden. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Da sieht man auch wirklich, wie unser heutiges System sehr stark einfach nur auf Schulden basiert und praktisch das meiste Geld, oder das meiste Geld, was überhaupt kreiert wird, eben von diesen Banken kreiert wird in Form von Schulden. Ja, also einfach das nochmal zur Geldschöpfung, das ist durchaus interessant. Und darum umso wichtiger in meinen Augen, dass man auch reale Assets halt hat. Ja? Also ich glaube, Robert Kiyosaki sagt ja auch immer, es gibt Fake Assets oder irgend so einen Begriff nennt er und halt richtige Assets. Und finde ich enorm, enorm wichtig. Ich sehe gerade, viele Leute sind
Ja.
noch gejoint. Und an dieser Stelle noch eine Frage für den Dividendendienst an alle Zuschauer hier. Wie schafft ihr es, dass ihr pünktlich um 18 Uhr hier in den Dividendienstag zuschaltet? Habt ihr dafür irgendwie einen Wecker, einen Terminkalender oder wie macht ihr das genau? Weil ich habe vorhin wieder gespottet, 50, 60 Leute sind, bevor der Stream gestartet ist, bereits am Warten gewesen. Also schreibt gerne mal rein, wie ihr das handhabt und es da pünktlich zu schaffen, damit ihr auch live dabei sein könnt, um eure Fragen oder euren Input mit rein zu bekommen. Das
Stimmt,
nochmal
das ist
so
mal so ein interessanter
eingeworfen.
Fun-Fact
Ja, es
von
ist.
euch nebenbei. Weil ja, also wir, immer wenn wir dann online gehen, wir wundern uns immer, wow, das sind schon irgendwie so viele Leute, die da jetzt irgendwie in der Leitung sind und darauf warten, dass es losgeht. Ja, und dann haben wir noch hier unsere technischen Probleme und die müssen wir dann ganz schnell lösen. Innerhalb von 30 Sekunden hoffentlich und dann geht's auch online.
Easy Finance for You schreibt auf Instagram mit Wecker. Nicht schlecht.
Echt, ja.
Kann auch, ich habe auch einen Wecker für meine Streams, damit ich meine Streams nicht verpasse.
Aha.
Ja, 20 Minuten vorher, weil sonst würde ich es verpassen.
Echt? Auch den Dividendendienstag?
Ja.
Okay.
Also ich brauche einen Wecker,
weil
ich bin zu krass im Flow und dann vergesse ich das. Ich vergesse dann so die Zeit zu schnell.
In den Dienstag gucke ich immer wieder auf die Uhr und gucke, okay, noch eine Stunde zum Didi und noch, weiß ich nicht, 30 Minuten, okay, jetzt muss ich mich langsam vorbereiten und dann geht's los.
Hier steht fest im Terminplaner vom Paul Fenslau, Ehrenmann. Ich war noch nie pünktlich, schreibt Doso. Kati Neuermeier hat Benachrichtigungen, okay, auch gut.
Ralf. Vielleicht auch jemand über Instagram, der unsere Countdowns nutzt, weil sonst
können wir das
auch sein lassen.
Ja. Browser-Tab war von letzter Woche noch offen. Okay, geht auch.
Ach so, ja. Dann kann man natürlich direkt drin bleiben, ist klar.
Pink Leoli macht 10 Minuten vorher YouTube an und erschreckt sich, wenn es losgeht. Aber sie ist auch immer dabei. Sie ist fast immer dabei, Pink Leoli.
Ja, gut. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Da ist man so, irgendwie macht was anderes, hat schon mal aufgemacht und dann auf einmal fängt der Sparkoyote an zu labern. Das ist schon erschreckend, ja.
Ich würde sagen, wir kommen zum Thema zurück.
Die gejoint haben, genau, für euch alle nochmal vielleicht kurz, die gejoint haben. Wir haben heute das Thema Dividenden versus Zinsen, beziehungsweise was sind die Unterschiede?
Mhm.
Und sind Zinsen sind Dividenden die neuen Zinsen? Sowas in der Art. Genau, das sind solche Themen, die wollen wir heute erklären oder erstmal gehen wir auf den Unterschied zwischen Zinsen und Dividenden ein.
Mhm.
Und wir hatten was, du hattest was Interessantes jetzt auch noch erwähnt, dass wir natürlich so ein Schuldengeldsystem haben. Ja, das ist auch, also habe ich auch gehört, dass irgendwie alles, wenn alles Geld weg wäre, also wenn alle Schulden beglichen werden sollten oder würden, dann würde es kein Geld mehr geben.
Mhm.
Weil jeder Schein, jeder Euro ist irgendwo, es sind Schulden. Und wenn sie von der Zentralbank ausgegeben wurden, dann haben wir eben halt die Schulden vor der Zentralbank dann. Dass es tatsächlich halt auch so ist, dass wenn wir jetzt ein eigenes Bankkonto haben und dass wir dann auch der Gläubiger sind vor dieser Bank, sieht man daran, dass bei einem Bankrun das Geld von der Bank auch knapp werden kann. Ne? Also daran sieht man, die arbeiten selbst mit diesem Geld, sie verleihen es oder legen es selbst an und bekommen dann daraus auch eine Rendite, die sie eben zu einem kleinen Teil dann an uns weitergeben. Aber das heißt, das Geld, was auf unserem Konto steht, das ist nicht die ganze Zeit da, sondern das ist irgendwo unterwegs. Und für dieses Risiko letztendlich, was man nicht so wirklich sieht, weil es ist allseits bekannt, so Bank ist sicher und wir haben 100.000 Euro Einlagensicherung hier in Deutschland, also sieht man das nicht. Aber auch hier gilt eigentlich das Prinzip, Rendite kommt von Risiko. Auch wenn es heute diese Zinsen auf der Bank nicht mehr gibt. Aber das ist so einfach nochmal, um zu erklären, was sind Zinsen? Ja, und dann würde ich auch zu den Dividenden jetzt schon als nächstes kommen. Und da sehe ich es ganz genauso. Es ist eine Beteiligung am Gewinn des Unternehmens. Und das ist in der Hinsicht anders, dass ich jetzt nicht das Geld irgendjemandem verleihe, sondern ich kaufe mir, wenn ich eine Aktie kaufe, kaufe ich mir Anteile am Unternehmen. Das ist dann sozusagen ein Sachwert, aber das Unternehmen ist nicht verpflichtet, mir jetzt Zinsen zu bezahlen, weil mir gehört ein Teil des Unternehmens, sondern bin ich eher derjenige, der anderen die Zinsen zahlt, ja, als dass ich jetzt Zinsen bekomme, sondern ich bekomme eine Dividende Und das ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, ein Anteil am Gewinn. Das heißt, ich vergleiche das immer auch so ein bisschen mit einem Unternehmergehalt, weil du gehst, indem du eine Aktie kaufst, gehst du unternehmerisches Risiko ein und musst natürlich auch dieses unternehmerische Risiko tragen. Jeder Selbstständige weiß oder jeder Unternehmer auch, dass Umsätze und Gewinne natürlich schwanken. Ja. Und damit muss man auch bei Dividenden klarkommen, weil wir normalerweise als gescheite Investoren, langfristige Investoren, die in Value auf Value setzen, wollen wir eben in Unternehmen investieren, die solide sind, die auch Gewinne machen, damit sie sich die Dividenden leisten können. Ja, weil sonst ist es eine relativ kurze Angelegenheit. Wir haben zwar hohe Dividendenrenditen und kriegen dann vielleicht mal richtig Cash, aber das Unternehmen geht dann irgendwie kaputt. Also das ist der ganz wichtige Unterschied, weshalb man auf jeden Fall, jetzt um auf den Titel zurückzukommen, sagen muss, Dividenden sind keine Zinsen. Ja. Und das sollte man auch nicht erwarten, dass sie so sicher sind wie jetzt Zinsen, wenn man Zinsen im traditionellen Sinne betrachtet. Und heute ist es ja mit Zinsen schwierig. Aber um das einfach nochmal klarzustellen. Als Unternehmer bedienen wir den Zins zuerst. Ja? Also die Leute, die Zinsen von uns bekommen, die stehen sogar noch, also die müssen wir als erstes bedienen. Und erst danach, wenn dann noch Gewinn übrig bleiben, dann können wir als Aktionäre oder sollten wir als Aktionäre interessiert sein, davon was abzuschöpfen. Ja.
Ja, also auch ich meine beim Thema Zinsen. Zinsen können nicht einfach so gestrichen werden, Dividende schon.
Ja.
Ja. Also ja. Ich habe noch nie gehört, dass Zinsen einfach so gestrichen werden in der Regel. Nee, das geht nicht. Das aber Dividenden, nicht, ja. Das kann schon mal passieren oder auch gekürzt werden. Und auch Zinsen werden in der Regel nicht einfach gekürzt, einfach so. Ja.
Es ist ja vertraglich festgelegt. Genau. Es ist vertraglich festgelegt, ich leihe dir so und so viel und du gibst mir so und so viel Zinsen dafür. Da ist mir scheißegal als Kreditgeber, wie deine finanzielle Situation ist im Prinzip. Also erstmal, ja, sondern du musst erstmal diese Zinsen bedienen. Ob jetzt dann Gewinne und Umsätze reinkommen, ist mir als Geldgeber da erstmal egal, sondern du musst die halt bezahlen. Wenn ich dann natürlich ein Geldgeber bin, der vielleicht auch ein bisschen langfristig denkt, dann gehe ich vielleicht auch ein bisschen runter mit den Zinsen, weil ich will ja auch nicht, dass du bankrott gehst, ne? Weil dann kannst du mir den Rest auch nicht zurückzahlen. Also das ist natürlich sowas, wo man dann in der Realität wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen von diesem starren Prinzip, so ich habe jetzt aber festgelegt, so und so viele Zinsen bekomme ich, ein bisschen weggeht, um die Zahlungsfähigkeit des Schuldners ja nicht ganz kaputt zu machen, wenn es ihm scheiße geht.
Also vielleicht auch noch hier im Live-Chat schreibt noch Paul Fenslau schreibt, Dividenden sind bei mir ein großer Ansporn, auch im Fall der Aktie sie festzuhalten, eben wegen der Dividende, wenn sie noch weiterhin gezahlt wird. Ralf Bischof haut nochmal raus, Zinsen muss man zahlen, Dividenden kann man zahlen, genau so schaut's aus. Das ist eben, Dividende kann auch gestrichen werden, Zinsen eher weniger. Fuzzi Bernie haut noch auch raus, Dividenden geben mir ein besseres Gefühl, da ich lieber an Unternehmen beteiligt bin, als Geld einfach nur zu verleihen. Ja, es ist auch ein anderes Verhältnis, ich sag's mal so, also Zinsen in dem Sinn hast du, weil du Geld verleihst über einen gewissen Zeitraum und irgendwann ist das vielleicht auch fertig, nach 2, 3, 4, 5 Jahren und dann müsstest du nochmal Geld verleihen. Ja? Aber wenn du jetzt ein Unternehmen kaufst, nehmen wir als Beispiel eine Coca-Cola an, das heißt nicht, dass du die in 5 Jahren wieder zurückgeben musst, sondern die kannst du so lange behalten, solange du halt willst oder das Unternehmen halt noch existiert. Ja, also das ist schon ein großer Unterschied in der Thematik und darum, wenn man es ganz, also kann man das nicht vergleichen, Dividenden und Zinsen, aber doch wird es halt sehr oft in denselben Mund genommen oder wir nehmen auch das Wort Zins, auch wenn es jetzt nicht ein Zins ist, aber von der Terminologie, vom Verständnis her ist es im übertragenen Sinn natürlich auch gemeint, weil es ja nicht wirklich Zinsen sind und Dividende sich auch einfach scheiße anhört als der Zinseszins, ja. Ja? Ja, und man auch nichts drunter versteht, was da gemeint ist, also das ist auch wichtig zu verstehen, aber es gibt ja noch so einen Punkt, und den möchte ich trotzdem auch nochmal ansprechen. Und zwar wird ja immer wieder erwähnt, linke Tasche, rechte Tasche. Das heißt, wenn die Dividende ausgeschüttet wird, haben wir natürlich am Aktienmarkt oder der Kurs, der sinkt um die ausgeschüttete Dividende in der Regel, weil halt ja, die Orders sich da dann entsprechend anpassen und das Unternehmen ja so gesehen um den ausgeschütteten Betrag weniger wert ist in dem Moment, ja, weil sie die Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet oder einen Teil der Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet haben, zum Beispiel 10 Cent, 20 Cent, 1 Dollar, was auch immer pro Aktie. Ja. Und oft beobachtet man ja dann auch, dass dieser, wie sagt man dem, dieser Abschlag, Dividendenabschlag, relativ schnell sich wiederholt wird, obwohl das Unternehmen eigentlich weniger wert geworden ist, wenn man sich das mal so überlegt. Und ich möchte hier an dieser Stelle einfach nochmal auch an deinen Gedankengang knüpfen. Du sagst ja, wenn man in Aktien investiert, ist man so gesehen in Anführungsstrich oder man hat unternehmerisches Risiko in dem Sinn. Auch wenn man selber vielleicht nicht direkt Unternehmer ist, hat man schon unternehmerisches Risiko, das man eingeht, weil man halt in Aktien investiert und das sind halt kapitalistische Unternehmen. Ja. Und da muss man einfach so ein bisschen verstehen, selbst wenn man diese Risiken hat, auch als Unternehmer selber, wenn ich selber Unternehmer wäre, irgendwie möchte man sich ja ein gewisses Gehalt auszahlen. Wenn man die Dividende als eine Form von Gehalt fürs unternehmerische Risiko sieht, dann merkt man eigentlich so richtig, dass es eigentlich nicht unbedingt linke Tasche, rechte Tasche ist, sondern es ist halt schlussendlich einfach, man beteiligt sich an einem Unternehmen, es gehört einem, man hat unternehmerisches Risiko und das ist einfach das Gehalt, was man daraus bezieht, so gesehen. Und das heißt ja noch lange nicht, dass das Unternehmen langfristig schlechter dasteht. Ja? So mache ich das ja auch mit meinem Unternehmen oder du in deiner Selbstständigkeit. Wir erwirtschaften Umsätze, schütten uns oder zahlen uns aber auch ein Gehalt. Und das könnte man dann auch in der Form in Anführungsstriche die Dividende nennen. Natürlich ist das Gehalt nicht die Dividende, aber ich meine einfach im übertragenen Sinn. Und das ist schon wichtig in meinen Augen, dass man da auch dieses Mindset, dieses Grundverständnis halt auch hat. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es schlichtweg linke Tasche, rechte Tasche ist.
Absolut. Ich habe nur gerade wieder mal den Faden verloren. Dividenden sind natürlich auch eine gewisse Art von Sicherung, ja, von Absicherung. Jetzt um auch nochmal auf diese Kursschwankungen zurückzukommen, die mit dem Ex-Tag zusammenhängen und dass dann da das Unternehmen weniger wert ist. Dividendenunternehmen stabilisieren, glaube ich, nachweislich den Aktienkurs. Oder?
Ich weiß es jetzt nicht, also ob es Studien dazu gibt. Ich gehe mal davon aus, ja, aber ich habe jetzt keine Studie im Kopf. Aber der Jan-Christian Müller haut was raus. Und zwar, klar ist das Unternehmen weniger wert geworden. Es hat weniger Geld auf dem Konto als vorher. Ein Unternehmen mit 5 Milliarden auf dem Konto ist mehr wert als das gleiche Unternehmen mit 0 Euro auf dem Konto. Jan-Christian Müller, grundsätzlich ja, aber das ist halt immer... Es ist so, wie sagt man dem, so ein Misconception auf Deutsch. An der Börse wird niemals der reale Wert eines Unternehmens gehandelt, in der Regel. Niemals. Es gibt's, also in den wenigsten Fällen, eines von 10.000 Unternehmen wahrscheinlich wird genau zum richtigen Wert gehandelt. Sehr oft werden Unternehmen unterm Wert gehandelt, mittlerweile vielleicht auch weniger, aber grundsätzlich entweder unterm Wert gehandelt oder deutlich überm Wert. Die wenigsten Unternehmen sind an der Börse wirklich real das wert, was sie sind. Das sieht man schon nur, wenn man auf die KGVs schielt, okay? Das heißt, man muss verstehen, dass der Wert an der Börse nichts damit zu tun hat, wie das Unternehmen, also schon auch, aber es ist viel, viel mehr Zukunft, als man denkt. Ja, das sieht man ja nur schon an dieser aktuellen Krise, dass die Realwirtschaft und das, was wir an der Börse sehen, krasse Diskrepanzen da sind. Ja, und das muss man auch so ein bisschen verstehen, darum... Ja, grundsätzlich klar, ein Unternehmen, das weniger Cash auf dem Konto hat, ist weniger wert. Aber ich meine, was sagst du einem Tesla, das größer ist als alle Automobilhersteller in Deutschland zusammen? Ist das jetzt noch irgendwie, macht das noch Sinn? Ja, nein. Trotzdem ist es so, dass aktuell Tesla an der Börse mehr wert ist als alle Automobilhersteller in Deutschland zusammen. Ja? Und das muss man auch so ein bisschen verstehen, dass an der Börse nicht unbedingt die Realität gehandelt wird, sondern das, was dann irgendwann mal noch kommt. Ja? Und wenn es dann kommt, ist es immer noch.
Viele verschiedene Sachen werden da gehandelt.
Genau. Und das ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Und ja, der Aktienkurs schlussendlich ist einfach Angebot-Nachfrage. Und Angebot-Nachfrage wird natürlich bestimmt über, hey, ich will jetzt Tesla haben, nicht wegen den Fundamentals, sondern weil ich denke, dass sie in 20 Jahren... keine Ahnung, das heftigste Unternehmen überhaupt sind, weil sie uns in die Zukunft schicken und weg von fossilen Brennstoffen oder was auch immer. Ja. Also das muss man auch so ein bisschen verstehen. Darum hinkt teilweise auch so dieses, ja klar, nach der Dividende ist das Unternehmen weniger wert, ja super, aber es juckt halt den Markt nicht. Ja. Sonst würde dieser Dividendenabschlag nicht so schnell sich wiederholen. Und das ist halt so ein bisschen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man verstehen muss in meinen Augen.
Und ich glaube, gerade auch in Amerika, also es gibt diesen Dividendenabschlag, ja, den wollen wir gar nicht wegdiskutieren, aber wie du schon sagst, ist er wahrscheinlich nicht allzu wichtig und er wird schnell wieder ausgeglichen. Und noch schneller wird er natürlich in Amerika ausgeglichen, wo vierteljährlich ausgezahlt wird. Weil, ne, also wenn man es jetzt mit Deutschland vergleicht, nur einmal im Jahr, da fällt das natürlich viel, viel größer aus, als wenn man das jetzt übers, also viermal im Jahr verteilt. Ne? Und diese Diskrepanz, die du beschrieben hast, jetzt auch zwischen dem echten Wert eines Unternehmens und dem Preis, der an der Börse gehandelt wird, kommt eben allein durch diese Angebot-Nachfrage-Situation zustande, ne, die du auch nochmal angesprochen hast. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Hinterkopf haben, dass so ein Aktienpreis nur durch Angebot-Nachfrage ja, zustande kommt. Was bedeutet das, wenn eine Aktie gerade mal mehr nachgefragt wird, also es mehr Käufer gibt als Verkäufer, dann steigt der Preis. Und wenn es mehr Verkäufer gibt als Käufer, dann sinkt der Preis, weil, ja, weil die Aktie eben nicht an den Mann gebracht werden kann. Und wenn was nicht an den Mann gebracht werden kann, dann ist normalerweise ein gängiges Mittel, dass man im Preis runtergeht. Ja, und so sinkt dann der Aktienpreis. Und deswegen, wir haben auch schon mal darüber diskutiert, inwiefern kann dann überhaupt dieser Kontostand des Unternehmens einen direkten Einfluss darauf haben, dass jetzt dieser Abschlag überhaupt entsteht. Ja. Und da haben wir halt, sind wir, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, dass man über den Umweg gehen muss, dass dadurch, dass das Unternehmen eben weniger Cash dann auf dem Konto hat, das Interesse sinkt an die Aktie, deshalb dann auch der Aktienkurs runtergehen kann.
Also ich meine, es gibt auch so ein gutes Sprichwort, das kann man sich auch merken, Price is what you pay, Value is what you get. Also sprich, Value und Preis, also der Wert und der Preis sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt da vielleicht eine interessante Story, die das ein bisschen bildlicher darstellen kann. Da habe ich letztens ein Buch drüber gelesen, da war diese Story drin. Und zwar geht der Vater zum Jungen und gibt ihm die Uhr vom Urgroßvater, ja. Und dann sagt er, geh mal mit der Uhr zum Juwelier und frag, was du dafür bekommst. Ja. Geht der Junge zum Juwelier und zeigt halt die Uhr, das ist die von meinem Urgroßvater, die ist schon 100 Jahre alt, was bekomme ich für die Uhr? Der schaut sich das an und dann sagt er, ja, ich kann dir da $100 geben. Ja, dann geht er wieder zurück, der Sohn, und sagt so, hey, Papa, ich bekomme dafür nur $100, das ist doch mega wenig, die haben wir doch vom Urgroßvater bekommen, die können wir doch nicht für $100 losgeben. Dann sagt der Vater, ja komm, dann geh jetzt zu diesem Pfandhaus, so ein Pfandhaus, ja. Da kann man ja auch Dinge eintauschen. Dann geht der Junge halt dorthin, bringt die Uhr, erzählt wieder seine Story, hat die Uhr vom Urgroßvater und dann sagt er, ja, ich kann dir die Uhr, ja, ich kann dir dafür $20 geben, da ist so ein Kratzer drauf, ja. Also noch weniger als beim Juwelier. Geht wieder der Junge zurück zu seinem Vater und denkt sich, ja, hey, der im Pfandhaus hat mir gesagt $20, weil es einen Kratzer drauf hat. Dann sagt der Vater, geh mal ins Museum um die Ecke und frag mal, was du dort bekommst. Geht der Junge wieder ins Museum und denkt sich, oh mein Gott, was ist jetzt da los? Und dann geht er halt zu dem Typen im Museum und dann sagt er, oh mein Gott, das ist ein richtiges Sammlerstück, das Ding ist über 150 Jahre alt, dafür gibt es 300.000. Und man muss verstehen, dass der Value, den man halt hat und der Preis, den man bekommt, nicht immer unbedingt dasselbe ist und da einfach eine andere Perspektive dahinter steckt, ja. Und dasselbe ist halt eben bei der Börse. Du hast dann eine Person, die sagt sich, boah, Tesla bei $400 zu überbewertet, will ich weghaben. Und jemand anderes, der auf der anderen Seite steht, der dir diese Aktie jetzt kauft, sagt sich, boah, $400, in 10 Jahren sehe ich die bei 10.000, ja, aus irgendwelchen Gründen. Oder, verstehst du? Und das ist halt ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und darum, price is what you pay und value is what you get. Natürlich muss man auch ein bisschen drauf schauen, aber es ist zeigt schon sehr bildlich, dass da krasse Diskrepanzen sind und du halt mehrere Meinungen zu einem Unternehmen haben kannst und deshalb halt der, sag's mal so, Kurse volatil sind. Ja, wenn wir alle einer Meinung wären, dann würden alle Aktien entweder nur nach unten gehen oder nur nach oben gehen. Nee, weißt du, was ich meine? Also entweder nur nach oben.
Wäre dann nicht ein Preis einfach nur?
Ach so, ja, klar, kann man auch sagen, wenn wir sagen, hey, es ist, ja, oder das, aber es würde sich nur linear bewegen in eine Richtung, egal in welche. Und das ist halt nicht die Realität tatsächlich, sondern jeder hat so ein bisschen seine eigene Meinung. Und da haben wir dann eben diese Diskrepanzen, die dann entstehen.
Ja, genau. Aber vielleicht nochmal zurück zu Dividende und Zinsen, diesen Vergleich. Und das ist, glaube ich, auch, das passt gerade auch ganz gut, nochmal rauszustellen, dass wir bei Aktien eben einen Sachwert haben, ne? Mhm. Und dieser Sachwert, je nach Perspektive, wie wir gerade durch die Story so schön gesehen haben, unterscheidet der sich sehr. Und bei Zinsen, wenn wir Zinsen bekommen, dann haben wir eben keinen wirklichen Sachwert, sondern wir lassen einfach nur das pure Geld für uns arbeiten.
Das ist nicht ganz korrekt. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, wie das eine Bank sieht. Sobald du bei einer Bank eine Hypothek aufnimmst, wirst du als Mensch das Asset der Bank. Und es ist eine Wette drauf, dass du nicht verreckst. Ist no joke so. Ja? Also in dem Moment, wo du einen Kredit aufnimmst, wirst du als Mensch zum Asset. Weil du Geld verdienen kannst in deinem Job, in deiner Selbstständigkeit, in deinem Unternehmertum, um diese Zinsen und das Principal zurückzuzahlen. Ja? Und ich sag's mal so, es klingt ein bisschen pervers, wenn man sich das so überlegt, ist es halt eine Meisterleistung, weil du machst halt Menschen freiwillig zu deinen Assets. Weil die Leute sich ein Haus kaufen wollen, wo gehen sie hin? Zur Bank, ein Eigenheim, finanzieren sich zu 80-70% oder zu mehr. Und diese Menschen werden dann zum Asset der Bank, weil sie halt über Jahrzehnte hinweg die Zinsen abzahlen. Ja, und das ist ja das Businessmodell einer Bank. Ja,
stimmt,
also
stimmt,
so gesehen, doch, es ist ein Asset dahinter, und zwar der Mensch, ein einzelner Mensch in der Regel. Plus halt noch die Immobilie als Absicherung, aber das reale Asset ist dann halt der Mensch. Also ist eine genauso makabere Vorstellung, ist aber Medien, halt so.
Genau, so wie man bei den sozialen Medien selbst das Produkt ist, ne?
Genau, das ist genau so. Das ist genau so. Also das muss man auch so ein bisschen verstehen. Und darum auch da immer vorsichtig sein. Willst du das Asset von irgendeiner Person werden oder von einer Bank werden? Und wenn ja, in welchem Ausmaß?
Ja, stimmt. Da hat man eigentlich ganz, ganz viele Assets, wenn man jetzt P2P-Kredite betrachtet.
Ja, das ist so.
Hat man ganz, ganz viele Arbeitskräfte, ja, die daran arbeiten, die dieses Geld irgendwie zu vermehren, ja. Das kann man auf jeden Fall so sehen.
Haha, wer einen Kanal für Geizhälse macht, bekommt keine Spenden, verstehe ich nicht.
Ach so. Ich kann mir vorstellen, was er meint.
Meinte die Donations?
Wir haben ja hier eine sehr sparsame Community.
Ach so. Ja, also.
Deswegen ist der Chat wahrscheinlich auch nicht so vollgefüllt jetzt mit irgendwelchen Donations für uns.
Ach so. Klar. Ja, also das ist auch, das ist vielleicht noch interessant, also das ist aber halt auch nicht so das Ziel hier von diesen Livestreams. Wir finanzieren uns ja nicht über Donations und das ist ja auch wieder darum das Coole. Aber ich sage jetzt nicht, dass das was Schlechtes ist, aber ja. Aktien sind keine Sachwerte, sondern Sondervermögen. Gibt es da eine? Sind Sachwerte? Ich glaube, Sachwerte wäre das Wort für Dinge oder für.
Ja, also Sachwerte sind zum Beispiel, wenn du physisches Gold hast, ja, im Safe oder in der oder zu Hause unterm Kopfkissen. So. Sachwerte ist eine Immobilie. Also alles, was man im Prinzip anfassen kann. Also wenn ich jetzt hier mein Mikrofon, ja, wäre auch ein Sachwert, oder mein Handy, damit kann ich arbeiten, oder mit dem Computer ist ein Sachwert, kann ich.
Aber was ist dann eine Aktie? Also ich würde schon sagen, zu einem gewissen Grad, also ich meine, die Aktie muss ja, also das ist es auch ein Sachwert, nicht, oder?
Ja, doch. Eine Aktie ist in dem Sinne ein Sachwert, dass du damit einen Anteil an einem Unternehmen hast. Und was ist ein Unternehmen? Also klar, es ist natürlich ein großer Teil jetzt nicht unbedingt eine Sache, die du greifen kannst. Eine GmbH, ja, keine Ahnung, das ist halt auch, schreibt zum Beispiel ein cooles Buch von Yuval Noah Harari, der beschreibt das ganz gut, dass es das eigentlich nur so Ideen sind, dass es das Geschichten sind und dass der
Das ist
Mensch
einfach ein
so ein,
Gedankenkonstrukt, mehr
ja
nicht.
genau,
Auf
dass der
Papier
Mensch
niedergeschrieben.
die Fähigkeit hat, diese Gedankenkonstrukte als wahr anzunehmen, weil erklär man einem Affen, was eine GmbH ist, er kann die nicht sehen, ist unmöglich. Aber wir wissen, was eine GmbH ist. Und natürlich hat eine GmbH in dem Sinne einen Wert, dass sie mehr Wert für die Kunden generiert. Und Sachwert ist sie für uns in dem Sinne, dass sie natürlich auch nicht, ja, das ist wieder dieses Inflation, ich will wieder auf die Inflation hinaus. Weißt du, dass wenn du Geld hast, dass das dann ja teilweise, also dass das dann weginflationiert. Aber ein Unternehmen, was einen bestimmten Wert ja hat, durch die Inflation mehr wert wird. Weißt du, du hast Geld, das wird abgewertet durch Inflation, aber das Unternehmen wird mehr wert, weil es einfach ein Sachwert ist. Auch in der Hinsicht, dass du natürlich jetzt, wenn man es am Buchwert zum Beispiel festmacht, ja, jede AG hat auch ihren Buchwert, das sind dann wirklich die greifbaren Dinge zusammengefasst, wo man guckt, was ist dieses Unternehmen wert? Und der Buchwert ist natürlich nicht alles, aber das ist so eine Sache, an der man sich wenigstens festhalten kann, was das Unternehmen auf jeden Fall wert ist, wenn du jeden Laptop verkaufst, wenn du jede Immobilie verkaufst, die diesem Unternehmen gehört und so weiter, dann würdest du auf den Buchwert kommen. Deswegen ist es auch so interessant, Aktien zu kaufen von Unternehmen, die vielleicht unterm Buchwert sind, weil das gibt dann schon an sich wenig Sinn und deswegen gehen die Investoren davon aus, dass es irgendwann wenigstens wieder auf den Buchwert zurückkommen muss, logischerweise.
Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut,
aber ja.
Aktien sind Sachwerte, auch offiziell.
Ja.
Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich war mir jetzt echt nicht sicher. Auch Aktienfonds und Immobilienfonds, Edelmetallfonds sind Sachwerte.
Weil du bist ja Anteilseigner an Immobilien dann in dem Fall oder an Unternehmen,
hier,
die mit vielen Sachen zu
auf
tun haben.
Cash.ch steht dann, im Gegensatz dazu ist der Besitz von Geldwerten / Zinspapieren ein Gläubiger oder Kreditgeber an Banken, Staaten, Unternehmungen. Da ist dann der Gegensatz dazu steht hier. Also, oder? Egal, aber Sachwerte
ja,
sind auf jeden Fall Aktien.
Ding. Weshalb ich es interessant finde, dass du gerade nochmal rausgestellt hast, dass man als Gläubiger und als Geldverleiher eigentlich auch in ein Asset, ja, also den Schuldner hat man dann als Asset, aber gleichzeitig hast du ja trotzdem als Geld, womit du handelst, das ist ja dann nicht der Sachwert, ja, sondern es ist dann etwas, was durch Inflation einfach so abgewertet werden kann. Theoretisch, wenn jetzt eine andere Währung kommt, wenn das Vertrauen in den Euro komplett dahin ist, was ist dann deine Forderung an, was weiß ich, 20.000 Euro, die du irgendjemandem verliehen hast, was ist die dann noch wert? Verstehst du? Das ist dann schwierig zu greifen, glaube ich.
Also, ja, glaube ich auch. Aber ich sag's mal so, insgesamt, wenn wir das halt so sehen, nee, ist okay.
Es ist ein schwieriges, komplexes Thema.
Aber offiziell sind es Sachwerte, darauf können wir uns einigen. Ich habe nachgeschaut und wer es nicht glaubt, kann auch nochmal nachschauen. Ich war mir jetzt nämlich auch unsicher. Kann man YouTube-Spenden von der Steuer absetzen? Kommt, glaube ich, drauf an. Habe ich so gesehen auch schon, aber nicht als Spende, sondern weil ich das als Werbung genutzt habe. Also ich habe es im Unternehmen absetzen können. Ja, weil ich dann noch ein Video drüber gemacht habe und so weiter. Das geht in einem gewissen Rahmen, denke ich. Aber du kannst das nicht als Spende absetzen. Weißt du, das geht ja auch. Du kannst ja spenden und das kann man. Dann bekommst du einen Spendenausweis. Aber das ist hier auf YouTube, auf Twitch und Co. nicht der Fall.
Ja, ich glaube auch nicht.
Nein, das zählt nicht als Spende. Auch wenn es so heißt.
Ja. Ich glaube auch, das wird eher eine Ausgabe sein. Und wir werden das dann als Einnahme, beziehungsweise du in dem Fall, wirst das als Einnahme erstmal als Umsatz. Ja.
Als Umsatz, ja.
Das verbuchen, genau.
Wenn wir jetzt noch mal so auf Thema Dividenden und Zinsen gehen. Zinsen, noch mal, ist nichts Schlechtes, aber nur heutzutage findet man fast kaum. Ja, in der Form, wie wir es kennen, also auf einem Bankkonto sowieso nicht mehr wirklich, ja, oder die wenigsten Bankkonten haben da überhaupt noch irgendwelche Zinsen, meistens sogar ab gewissen Beträgen Negativzinsen, also hier in der Schweiz auf jeden Fall bereits, schon seit längerem. Das ist dann minus 0,75. Das heißt, da wirst du sogar noch bestraft, dass du viel Vermögen in Cash auf Konten hast. Das heißt, da muss man dann vielleicht schon unter Umständen schon relativ früh dann irgendwie verschiedene Cash-Konten bei verschiedenen Banken haben, um da nicht irgendwie Negativzins zu bekommen. Bei euch weiß ich noch nicht, ob das der Fall ist, aber vielleicht kommt das ja noch.
Bisher glaube ich eher noch vereinzelt, aber wir können uns bestimmt darauf einstellen,
Also es
auch in
kommt mit der
Deutschland, dass
Zeit.
uns das bald stärker treffen wird, ja.
Und Dividenden, so gesehen, haben wir nicht wirklich solche Kosten, außer zum Beispiel, wir haben Depotführungsgebühren oder so. Natürlich haben wir die Akquirierungskosten, aber so gesehen, bei den Dividenden haben wir das ja so gesehen nicht. Du kannst so viele Aktien, wie du willst, haben, darauf hast du keinen Negativzins oder wäre mir neu auf jeden Fall.
Ja.
Also, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und was auch noch enorm wichtig ist, wenn wir auch beim Thema Zinsen und Dividenden sind, damit da auch der Zinseszins bei den Dividenden sehr gut fließen kann, bei 133 Leuten nur 18 Daumen nach oben, das geht gar nicht, ja. Da kann der Zinseszins doch nicht funktionieren, wenn da nur 18 Daumen nach oben sind bei so vielen Leuten. Das heißt, da müssen mindestens nochmal 15 Leute hier ran, damit der Zinseszins sich langfristig auch richtig entfalten kann, ja. Dafür sorgt schon der Dividendienstag.
Ja, ganz genau. Ich habe jetzt auch meinen Daumen da gelassen. Danke für die Erinnerung. Ich vergesse das auch immer. Und alle, die das auch vergessen haben, bitte jetzt den Like-Button smashen.
Bundesanleihen rentieren auch nur noch negativ, ja. Viele Anleihen sind tatsächlich echt schlecht aktuell. Also das, es gibt ja so eine Regel, wo man so sagt, 100 minus das Alter, was man ist die Aktienquote und der Rest sind Anleihen, so wie ich das verstanden habe. Das ist ja so eine Daumen-mal-Pi-Regel, die man sagt. Aber heutzutage, aktuell zumindest, sind Anleihen nicht wirklich ein tolles, oder die meisten Anleihen nicht wirklich ein tolles Geschäft. Muss man schon so ein bisschen auch aufpassen.
Ja, also soweit ich mitbekommen habe, genau, trifft das natürlich auf
Ja,
Staatsanleihen
genau,
zu, jetzt
Staatsanleihen,
besonders zum
Entschuldigung.
Beispiel
Nicht Unternehmensanleihen.
also erstmal die Staatsanleihen, natürlich von Ländern mit AAA-Rating oder was das ist, dieses höchste Rating, die machen sich das natürlich zunutze, dass sie das Geld nicht nur kostenlos geliehen bekommen, sondern dass sie auch noch weniger zurückzahlen müssen, als sie von den Anlegern bekommen haben. Das ist dann der Negativzins da, weil sie einfach als so extrem sicher gelten, dass sie sich das erlauben können. Und zum Teil habe ich auch gehört von Nestlé, dass die sich das auch erlauben können, weil sie halt so eine extreme Institution sind und so ein Riese, so ein Monster. Dass sie sich das auch einfach erlauben können und dass denen auch so viel Sicherheit zugesprochen wird, dass sie auch negative Anleihen vergeben können. Aber das trifft natürlich nicht auf alle Unternehmen zu und deswegen gibt es schon, also wenn man jetzt mit Anleihen noch ein bisschen Zinsen verdienen will, geht das. Vor allem, glaube ich, halt mit Unternehmensanleihen, aber die dann halt jetzt nicht aus einer Nestle bestehen, sondern aus irgendetwas, was ein bisschen unsicherer ist, vielleicht auch jetzt keine deutschen oder Schweizer Unternehmen, was weiß ich, sondern vielleicht ein bisschen mehr Richtung Süd, weiß ich nicht, also Afrika, weiß ich, am Südamerika jetzt, ne? Also keine Ahnung, die so ein bisschen oder vielleicht auch geht auch schon Osteuropa oder so. Auf jeden Fall mit Unternehmensanleihen kann man, glaube ich, noch ein paar Zinsen machen. Es gibt da auch einen ETF, der tatsächlich quartalsweise auszahlt. Diese Zinsen für alle, die das interessiert. Ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Große Kursgewinne braucht man da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt erwarten.
Happy Ghoul, meine Daumendividende ist 1.400 € netto, alles klar. Haben wir organisiert hier. Oh Mann.
Wir haben 33 Daumen nach oben, 34. Geht ab.
Ja. Was haben wir denn hier noch? Okay, da wird untereinander auch fleißig diskutiert. Ja.
Was sind Daumen außer der Finger? Klimadaumen, 1400 Dividende netto. Ja. ThyssenKrupp-Anleihen haben noch hohe Zinsen.
Ist auch
Ja,
risikoreich dafür.
ist auch, glaube ich, echt Risiko. Ich glaube, ThyssenKrupp war früher mal der Obermacker, war.
Aber ich glaube,
Heute
jetzt
ist
nicht mehr
das.
wirklich. Jetzt ist es Stockerei. Ist nicht ein Penny-Stock mittlerweile? Dachte ich.
Ich weiß es nicht. Lass mich mal kurz gucken.
Ich hätte schwören können, dass es ein Penny-Stock ist mittlerweile. Oder habe ich es gar nicht im Griff? Doch.
ThyssenKrupp.
Glaube, ab unter 5 Euro. Also ab
4
unter
Euro
5.
39 sehe ich gerade hier.
Dann ist es, glaube ich, ein Penny-Stock laut offizieller Definition.
Das ja, habe ich auch mal gelesen. Ab 5 Dollar oder so ist das dann ein Penny Stock. Aber
Was
Dividende gibt es von denen anscheinend nicht, sehe ich hier gerade. Ne?
meint ihr,
Hat
warum?
aber auch nicht so die schönste Bilanz. Würde ich aktuell nicht investieren.
Also ich würde da eh nicht investieren, muss ich ehrlich sagen. Was meint ihr, warum gerade der Ostblock so verhältnismäßig hohe Zinsen zahlen? Weil es da einfach auch viel risikoreicher ist. Du hast da halt nicht so ein stabiles Einkommen unter Umständen. Da wird vielleicht auch viel schwarz verdient, wo man nicht direkt weiß, wie viel. Weil das Ding ist, bei einem Kredit, wenn du einen Kredit aufnimmst, kommt das sehr auf deine Einkommensverhältnisse an. Es geht weniger darum, wie viel du tatsächlich hast an Vermögen. Außer du hast wirklich sehr viel Vermögen. Aber grundsätzlich geht es um dein Einkommens. Oder wie viel du halt Einkommen hast, wie stabil dein Einkommen ist, wie sicher dein Einkommen ist. Das heißt zum Beispiel bei euch in Deutschland ein Beamter, der 3.000 netto verdient, versus jemand, der selbstständig 3.000 netto verdient. Der Beamter bekommt bessere Konditionen, ja. Auch wenn der Selbstständige höhere Abseits hat, dass er mehr verdienen kann, aber er hat nicht so ein sicheres Einkommen, ja. Und das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Und das sind wahrscheinlich gewisse Faktoren. Und man muss halt auch bedenken, dass wir hier in Europa, also Mitteleuropa, also Dachraum, vielleicht auch noch USA mitnehmen und ein paar andere Länder, wo es halt sehr stabil und sehr gut läuft, tatsächlich sehr niedrige Zinsen haben, aber in anderen Ländern, auch in Asien oder so, nicht wirklich so niedrige Zinsen wie hier haben. Ja, so ihr müsst so verstehen, zum Beispiel Payday Loans, das ist hier nicht, also. Da hört man nichts von. Das sind Leute, die einen Kredit aufnehmen für einen Monat oder für 2 Wochen, um davon zu leben und dann zahlen die das nachher ab. Das ist nicht wirklich bekannt hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber eben in östlichen Ländern, also halt im Osten oder in asiatischen Ländern, wie auch in den USA teilweise, auch je nach Ortschaften, gibt es eben solche Payday-Loans und solche Sachen halt. Und da hast du dann halt eben diese hohen Zinsen und zum Beispiel Payday-Loans. Aufs Jahr gerechnet, also die Zinssätze bei Payday-Loans aufs Jahr sind teilweise mehrere 100%. Aber niemand hat einen Payday-Loan über mehrere Jahre, sondern der wird innerhalb von Wochen oder innerhalb von einem Monat direkt abgezahlt. Ja? Aber wenn man sich das aufs Jahr anschaut, sind das eben horrorende Zinssätze. Also einfach, dass man das so ein bisschen versteht. Das gibt es hier gar nicht. Ich glaube, sogar gesetzlich sind teilweise solche Zinssätze bei uns gar nicht möglich. Bei uns in der Schweiz ist, glaube ich, gedeckelt bei 10%. Alles drüber wäre Wucherzins und dann dürftest du gar nicht mehr. Sowas machen. Ja? Das heißt, dann wäre dann sogar der Kreditvertrag nichtig, also ungültig, weil du halt einen Wucherzins hast und dann sozusagen der Kreditgeber dafür sorgen muss, dass das alles in Ordnung ist und dann nicht irgendwie ein Wucherzins verlangt wird. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Also da haben wir auch viele Gesetze, die da reingreifen, die eben solche Sachen verhindern. Wahrscheinlich in Deutschland dasselbe. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendeine Limite oder so. Und das muss man, ja. Hier einfach wissen. Hier in der Schweiz zudem, das gibt es bei euch zum Beispiel, bei uns nicht. Man kann nicht privat insolvent gehen. Man bekommt einen Schuldschein. Ich glaube, nach 20 oder 25 Jahren läuft der aus. Und dann kurz bevor der ausläuft, machst du nochmal eine Betreibung und dann geht es nochmal 20, 25 und so weiter. Das heißt, hier in der Schweiz, wenn du Schulden machst, kriegst du die erst los, wenn du tot bist. Ja, das ist auch wichtig. Bei euch gibt es ja, glaube ich, einmalig eine Privatinsolvenz und so weiter. Das gibt es ja nicht. Das heißt, wenn du hier einmal Kacke baust, bist du fürs Leben
Dann
gebrandmarkt?
ist das Leben gewonnen. Okay, krass, ja.
Das
Ja,
ist
ich
hier
glaube, das
relativ
hast du auch
krass.
schon mal erwähnt. Hier sind das, ich glaube, neulich war das doch in den Nachrichten, dass das normalerweise 6 Jahre sind in Deutschland. Und jetzt, wegen Corona, wurde das gesenkt auf 3
Krass.
Jahre. Und das gilt, glaube ich, ab Oktober oder so. Also jeder,
Okay,
der
krass.
Privatinsolvenz anmelden muss, sollte noch ein bisschen damit warten, ist ja jetzt nicht mehr lang, falls ich da richtig informiert bin, weil das könnte eventuell 3 Jahre weniger Stress bedeuten. Aber es ist auf jeden Fall, es ist bestimmt nicht schön. Aber es ist trotzdem eine extrem interessante Frage mit diesen Zinsen. Und das betrifft ja jetzt vor allem also die Leute, die in P2P-Kredite investieren, die stellen immer gerne diese Frage. Und auch ich finde diese Frage interessant, warum diese Länder im Osten, also jetzt Litauen, Estland, Lettland, vor allem diese drei Länder sind ja bei den P2P-Krediten sehr weit vorne dran. Warum sind die Leute dort bereit, so extrem hohe Zinsen zu bezahlen? Es wird dann auch in den Kommentaren verschiedenen P2P-Investoren mal vorgeworfen, dass das ja nicht sein kann, dass man die voll ausnutzt, die Leute. Das Ding ist, dass auch die Banken dort drüben, sage ich jetzt mal, nicht günstiger sind, was die Kredite angeht, sondern teurer. Und dass die deshalb wettbewerbsfähig sind, diese P2P-Plattformen, weil sie die Kredite günstiger anbieten können als die Banken vor Ort. Ganz klare, also sonst würde doch da keiner hingehen. Das muss man sich doch auch mal überlegen. Natürlich bekommen die Leute auch in den Banken vielleicht einmal weniger Kredite, ja, und gehen dann zu den, also sind risikoreichere Schuldner und deswegen müssen sie vielleicht auch zu diesen P2P-Plattformen gehen, also vielleicht ja, aber grundsätzlich glaube ich, dass sie schon auch harte Auswahlverfahren haben und dass einfach auch die Zinsstruktur eine andere ist in diesen Ländern, dass wir das nicht direkt mit Deutschland vergleichen können, sondern dass die Zinsen dort grundsätzlich höher sind. Und dass Bondora, wenn man jetzt einfach mal so einen Namen nennt, wenn die da irgendwie mit 11% Zinsen ankommen oder so, dass die da echt günstiger sind als bei einer Bank, wo man es für 15 bekommen würde. Und deswegen gehen die da hin und deswegen werden die so überschwemmt. Ja, und was ist mit dieser Bankenstruktur? Meines Wissens ist die einfach nicht so ausgebaut, auch wie in Deutschland. Also das ist einfach, ja, wahrscheinlich gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten. Und ich habe auch schon gehört, dass in diesen Ländern jetzt Wucherzins immer mehr auch ein Thema wird und dass das eingeschränkt wird, diese Zinsen, die man verlangen kann. Weshalb sich auch einige Anbieter in verschiedenen Ländern zurückziehen und in andere Länder dann gehen. Also das ist alles in der Entwicklung. Aber was die P2P-Kredite angeht, sind Estland, Lettland, Litauen sind da, also die Plattformen, die dort entstehen, sehr weit entwickelt, jetzt besser als in Deutschland. Ich meine, wenn man sich anguckt hier mit Lendico und Auxmoney, ich weiß jetzt nicht, wer da noch investiert, so ist halt, ne? Habe ich jetzt auch nicht so die krassen Erfolge damit gehört. Aber das muss man sich einfach überlegen. Natürlich ist eine Nachfrage da und deswegen bezahlen die Leute auch diese Zinsen.
Also hier in der Schweiz, also ich bin ja auch auf Cashair investiert, das ist eine Schweizer Plattform. Und da kriegst, also wenn es im Best Case läuft, hättest du theoretisch oder praktisch diese knapp 10%, aber das wirst du halt nicht hinkriegen, weil das ist praktisch nicht möglich, weil irgendwie muss ja die Plattform auch noch dran verdienen. Ja? Und also ich bin jetzt aktuell mit meinen, das sind dann wirklich only Schweiz-Kredite, also innerhalb der Schweiz, da musst du einen Schweizer Wohnsitz haben. Und ich bin jetzt bei 7,5% oder so. Und da sagen auch viele, ja, lohnt sich das überhaupt bei P2P-Krediten und das Risiko, dies, das. Ich sag halt, hier in der Schweiz hast du ja auch nicht mal die Privatinsolvenz. Also so gesehen, das, was du jetzt hier verleihst, diese Person, der du das verliehen hast, die wird das ein Leben lang mit sich rumtragen. Ja, das ist auch nochmal ein Unterschied, ja. Weil wenn du Privatinsolvenz anmelden kannst, du hast ja gesagt, jetzt ist es ja neu, ab Oktober geht es dann 3 Jahre, dieser Prozess. Und dann nachher irgendwann ist halt nichts mehr zu holen, ja, nach diesen 3 oder 6 Jahren oder wie auch immer. Gibt es ja halt in der Schweiz nicht. Das
Ja, ich
heißt.
glaube, vorher ist eventuell schon nichts mehr zu holen, wenn du Privatinsolvenz anmeldest und du musst halt dann in diesen, ich weiß nicht, wie diese Zeit dann heißt, aber da musst du halt extrem kurz treten und darfst eigentlich
Aber
nicht
du wirst halt
wirklich.
irgendwann von befreit, wenn ich das richtig verstanden
Ja,
habe. Aber hier in der
genau.
Schweiz ist das nicht der Fall.
Geht das nicht, ja.
Heißt, nach zum Beispiel 20 Jahren und ich will immer noch meine Kohle zurück mit den Zinsen, die dann auch nochmal draufgerechnet werden und du bist jetzt in einer guten finanziellen Situation, dann wirst du zur Kasse gebeten. Ja? Das heißt, hier in der Schweiz gibt es nicht so den Restart-Button, sondern da das, was du dir eingebrockt hast, damit musst du dann auch leben und wieder dann dich selber rausbaden, so ein bisschen nach dem Motto. Und darum finde ich jetzt zum Beispiel diesen niedrigen oder niedrigeren Zinssatz dann doch durchaus okay mit diesen Rahmenbedingungen, ja.
Aber ich glaube, auch in Deutschland ist das nicht schön. Ich meine, du hast zwar also schneller wahrscheinlich die Schulden erledigt als in Deutschland, aber es ist auch nicht schön.
Nee, schön ist es nicht. Schön ist
Nicht
es nicht.
schön. Schön, schön machen sie es dir trotzdem nicht, auch in Deutschland nicht. Wie seht ihr das Blasenrisiko bei Bondora, Mintos und so weiter bei 6,75%?
Bezieht sich jetzt auf Bondora Go and Grow, oder? Wir haben
Also
das
die
jetzt ja eh
Zahl, was.
reduziert auf 1000 Euro pro Monat. Wir gehen da schon in die richtige Richtung, dass eben halt das nicht zu krass passieren kann. Ja.
Ja.
Also bei
Also
Mintos
es gibt.
weiß ich jetzt nicht, da gehe ich jetzt ja auch raus nach und nach. Da sind jetzt noch, glaube ich, 2700 Euro drauf. Das geht jetzt vielleicht noch ein gutes Jahr, bis ich da alles rausbekomme. Und das wird dann einfach umgeschichtet. Das ist
Dann
ja
warst
immer
du
noch
schon
beim
richtig
Thema
dran.
Zinsen. Ja? Also wir sind immer noch beim Thema.
Ja, genau. Nee, aber es ist halt immer so eine Sache mit Angebot und Nachfrage wieder, ne? Dass das regelt oder erklärt auch erstaunlich viel, wenn man da nachforscht. Und ich meine jetzt diese 6,75%, wir haben die bei Bondora Go and Grow, wir haben die Entwicklung mit maximal 1000 Euro im Monat dort investieren, wie du gesagt hast. Und eine Blase ist mir jetzt auch nicht direkt dadurch ersichtlich, ne? Weil, also was macht Bondora damit? Die schmälern sozusagen künstlich die Nachfrage auf der Kreditgeberseite, weil einfach gerade nicht genügend Leute da sind, die Kredite aufnehmen, beziehungsweise nicht genügend Leute, die den Kriterien entsprechen, dass sie einen Kredit bekommen könnten. Also was Bondora einfach nicht kann, ist gerade so viel Geld verleihen. Ja, also wie von den Privatinvestoren investiert worden
Sie
wäre.
wollen
Und
ja auch
deswegen
Qualität bieten. Also
macht
sie
sowas.
wollen, klar, sie haben auch risikoreiche Leute drin natürlich, aber sie nehmen halt dann trotzdem nicht jeden an. Ja? Darf man auch nicht falsch verstehen. Nicht jeder, der jetzt sich bei Bondora anmeldet für einen Kredit, bekommt auch einen. Die filtern schon Leute raus. Ja? Du kannst halt zum Beispiel sagen, Leute, die im Verhältnis dort noch einen Kredit bekommen, würden wahrscheinlich hier in der Schweiz gar nichts bekommen. Ja? Das ist aber halt ein Ländervergleich.
Ja,
Ja, aber auch
klar.
dort hat man gewisse Kriterien, dass es auch dort noch Leute gibt, die bekommen keinen Kredit. Ja? Das darf man auch nicht falsch verstehen, dass jetzt Bondora oder irgendeine andere Plattform dasteht oder irgendein Kreditanbahner dasteht. Wir geben einfach allen Krediten. Gibt es vielleicht auch schon, ja. Aber jetzt zum Beispiel Bondora, das ist eben nicht der Fall. Und darum jetzt auch gewisse Vorkehrungen, die da auch getroffen werden in den letzten paar Monaten getroffen worden sind, um eben auch nicht zu schnell zu wachsen und dann irgendwelche ganz viele noch schrottige, also ganz schrottige Kredite reinzunehmen. Es sind ja so schon auch, also wie soll ich sagen, wenn du über Bondora, den Portfolio-Manager, investierst, da wirst du Ausfälle haben. Ja, ganz klar. Aber
Habe
stellen wir
ich.
uns mal vor, wenn die alles mit reinnehmen würden, einfach jedem einen Kredit geben würden, dann würden die Ausfälle komplett eskalieren. Ja, also das muss man einfach auch nochmal verstehen. Die haben auch eine gewisse Qualitätskontrolle. Und darum ist das auch ganz okay, dass sie sozusagen auch jetzt bei Bondora Go and Grow sagen, hey, wir limitieren das mal auf 1000, das ist unser beliebtes Produkt und so weiter. Einfach das nochmal so, um halt auch gegen dieses Bubble-Argument zu gehen. Wenn du eine Bubble wärst, würdest du das nicht machen. Ja.
Ja, dann würdest du sagen, oh ja, danke, immer
Gebt
her
uns
mit der
das Geld,
Kohle.
genau.
Ja, gibt uns mehr, ja, und nicht gibt uns weniger. Ja, Ulrich Fries hat geschrieben hier, das heißt Wohlverhaltensphase. Das ist eine Antwort auf meine Frage, als ich nicht wusste, wie diese Zeit heißt, in der dieser Prozess der Privatinsolvenz läuft. Wohlverhaltensphase stammt aus dem Insolvenzrecht und bezeichnet den Zeitraum, in welchem sich ein Schuldner bestimmten Bedingungen zu unterwerfen hat. Erfüllt er diese Bedingungen, so kann er beispielsweise eine Restschuldbefreiung bekommen. Ja, das, was es in der Schweiz nicht gibt. Danke dir.
Anna fragt jetzt noch, sind kleinere Unternehmen in krisensicheren Branchen tendenziell ein guter Kauf? Wachstumspotenzial in einer Branche, die auch in Krisen Absatz findet? Was will man mehr als Beispiel Church and Dwight? Schwer zu sagen. Das kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Das Problem ist bei kleineren Unternehmen, du kannst zwar sagen, je nachdem, was für dich klein ist, sie sind vielleicht agiler als große Unternehmen, aber das Risiko ist halt immer noch größer, dass sie halt plattgewalzt werden, weil sie vielleicht nicht die großen oder weil sie nicht, wie sagt man dem, strukturell wichtig sind für ein Land oder so. Ja, also es gibt große Unternehmen, da wird komme, was wolle, wird der Staat alles machen, dass die bleiben. Ja, da macht der
Sind
Staat
auch nicht
alles.
immer unbedingt die Besten, ne? Zum Beispiel sowas wie hier in
Genau.
Deutschland, Deutsche Bank und
Ist ja
Telekom.
egal, aber die müssen trotzdem erhalten bleiben, weil sonst geht die Hölle los. Und
sonst bricht die
darum
Hölle über.
kann man nicht so pauschalisieren. Ja? Also das heißt, wenn du jetzt im Vergleich dazu ein kleineres Unternehmen hättest in derselben Branche, dann geht das vielleicht doch flöten, obwohl es eigentlich besser ist. Aber es hat nicht die nötige Hilfe bekommen, die es eigentlich gebraucht hätte. Ja, weil es halt größere Big Player gegeben hätte, die vielleicht zwar schlechter sind, aber die sind so strukturell wichtig, dass sie halt, das geht nicht, dass die pleite gehen, weil dann haben wir den nächsten Bürgerkrieg oder so gefühlt. Weißt du, was ich meine? Also da gibt es schon Unterschied. Da kann man das, glaube ich, nicht pauschalisieren. Das ist schwer zum sagen. Da muss man immer bei jedem Einzelfall das genau anschauen, denke ich.
Die Frage ist auch, was ist krisensicher? Was ist eine krisensichere Branche? Ist das zurzeit die Tech-Branche, die als krisensicher bezeichnet wird? Ist die Frage, wenn uns irgendein blöder Sonnensturm irgendwann mal trifft und alle Elektronik kaputt macht, dann ist Tech auch keine krisensichere Branche mehr. Im Moment funktioniert sie einfach nur ziemlich gut und das ist ja grundsätzlich schwierig mit der Pauschalisierung und dann zu sagen, okay, hier und das auf jeden Fall so. Immer bei diesen Stockpicks, wenn man die betreibt, sind die halt mit höherer Unsicherheit behaftet. Und ich habe heute auch wieder eine Doku gesehen über Wirecard nochmal von ARD, glaube ich, gegen eine Viertelstunde. Da hat auch einer gesagt im Interview, das war ein Apotheker, hat gemeint, ja, ich habe das überall gesehen, so diese Terminals, die hier ranbauen, und ich dachte, das ist die Zukunft. So, und dann habe ich halt zigtausende habe ich da rein investiert und das ist jetzt alles weg. So. Und er hat halt wahrscheinlich also sich nicht richtig informiert oder gar nicht so, sonst hätte er gewusst, okay, ja, diversifizier mal ein bisschen und hau nicht die Tausender gleich ohne Erfahrung irgendwie in die
Auf
Aktie mit
Wirecard.
rein. Und alles auf Wirecard, so, ja. Das ist dann halt, ist die Frage, ne? Wie man das einfach dann definiert hier mit krisensichere Branche. Und ja, also da ist halt die einfachste Methode wahrscheinlich, sich ETFs rauszusuchen. Da ist man dann wirklich
Diversifiziert.
sicherer, ja, weil da interessiert es dann nicht mehr, ob die eine oder andere Aktie pleite geht oder irgendwas angestellt hat und dann den Ruf, ne, der Ruf kaputt gegangen ist und deshalb das Unternehmen an den Arsch geht, so.
Breit
Ja.
gestreut, nie bereut, schreibt der Christoph auf Instagram. So ist es.
Ja, und das muss man im Prinzip immer bedenken. Auch ich habe meine Einzeltitel in meinem Portfolio, du hast sie auch. Und da muss man sich halt einfach dieses erhöhten Risikos bewusst sein und darf dann im Prinzip nicht rumheulen. Was bei den ETFs natürlich dann das Problem ist, wenn wir auch solche Welt-ETFs haben, dass im Moment natürlich, dass dann immer die Branchen auch übergewichtet sind, die gerade gut laufen. Ne? Naturgemäß, weil die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Und wenn die dann an den Arsch gehen, so, dann geht es natürlich weiter runter, als es eigentlich müsste, ja, wenn es jetzt gleichmäßig aufgeteilt wäre unter den unterschiedlichen Branchen. Aber so ist das dann eben auch. Und dann bist du trotzdem standardmäßig bei jetzt diesen Welt-ETFs immer bei den Gewinnern halt auch mit dabei. So. Also. Aber dafür sind die Dividenden nicht sicher. Ging gerade zwar überhaupt nicht über Dividenden, aber Wayne, oder?
Also, ich würde sagen, wir können jetzt da zum Schluss noch eine Frage einbauen. Und zwar, die ist wirklich sehr gut, die passt auch zum heutigen Thema von Happy Ghoul. Und zwar, mich würde mal interessieren, wann Amazon mal eine Dividende zahlt, wenn wir schon beim Thema Dividenden und Zinsen sind. Ihr könnt ja mal alle reinschreiben, wann ihr das denkt. Und wenn sie dann mal zahlen, dann können wir wieder zurück auf diesen Stream gehen am 29. September 2020, und dann könnt ihr alle sagen, ich habe es euch schon damals gesagt, wann Amazon Dividende zahlen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das geht noch sehr lange. Ja, wie bei vielen Tech oder Alphabet könnte man da auch noch mit einem Zug mit reinnehmen. Es dauert halt noch so lange, bis das Unternehmen nicht mehr nur reines Wachstum ist, sondern sich sozusagen in eine andere Phase bewegt, weil aktuell ist halt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und sobald nicht mehr so viel Wachstum da ist und du nicht mehr siehst, wie es wirklich krass abgeht oder wie das E-Commerce-Business und alles Mögliche, was sie da machen, richtig rasant Fahrt aufnimmt, dann, ja, und dann, wenn die Margen auch höher sind, mehr Gewinne kommen und so weiter, irgendwann dann, wenn sie nicht mehr wissen, wohin mit den Gewinnen, dann werden Dividenden ausgeschüttet. Aber aktuell sehe ich da noch lange kein Ende tatsächlich. Also ich würde schon sagen, Minimum 10 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr. Also könnte ich mir noch vorstellen, dass sie keine Dividende auszahlen. Vielleicht so 2030, 2000, zwischen 2028, 2030 könnte ich mir langsam vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das war auch meine erste Vermutung beim Namen Amazon, weil ich sehe da einfach noch einen sehr starken Drive hin zu Wachstum. Ja, ich muss daran denken, dass sie eigentlich ja gar nicht so wirklich Interesse haben, überhaupt Gewinne zu machen, weil das bedeutet ja dann auch, dass du Steuern zahlst. Das heißt, das ist das, was ich so mit Amazon verbinde, dass sie einfach jeden möglichen Cent in den Ausbau ihrer Weltherrschaft investieren. Und dass sie da auch noch wenig Interesse haben, Dividende zu bezahlen. Solange der Wachstum weiter anhält, funktioniert das ja auch.
Genau.
So.
Ich denke, das ist ein guter Schluss für heute. Also Dividenden sind keine Zinsen, das wissen wir jetzt, aber es ist keineswegs nur linke Tasche, rechte Tasche.
Weil
Und
du musst dir überlegen, du bist ja ein Unternehmer. Dann, du nimmst unternehmerisches Risiko wahr und jeder Unternehmer braucht auch irgendwie sein Gehalt, von dem er seine Brötchen kaufen kann. Das ist dann im Prinzip die Dividende, auch wenn du darauf Steuern zahlst. Du zahlst auf dein Gehalt auch Steuern, auch wenn du es nicht so direkt merkst, halt einfach nur weg. Das Geld ist halt einfach nur weg. Bei den Dividenden ist es übrigens ganz genauso. Ja, das Geld ist auch einfach nur weg. Merkst du auch nicht, wie es weg ist. Das ist
Also
auch
ich meine,
schön.
irgendwie muss man ja auch die Cola Zeros finanzieren und das geht halt eben nur mit der stabilen Dividende, ja.
Ja. Und vor allem jetzt auch dieses Steuerargument, du bezahlst halt überall deine Steuern. Ne? Wenn du jetzt Dividenden zahlst, dann zahlst du halt direkt 25% plus Kirche plus Soli auf die Dividenden, die du bekommst. Und ansonsten gibt es auch hier für die ETFs, die nicht ausschütten, halt eine Vorabpauschale, damit das auch wieder so ein bisschen mehr ausgeglichen ist. Und später, wenn du dann da irgendwann mal deine Anteile verkaufst, auch bei den Thesaurierenden, musst du auch irgendwann mal dann deine Steuern drauf zahlen, ist halt einfach nur verschoben. Und gerade für Anleger, um jetzt nochmal so ein Schlussplädoyer natürlich jetzt auch für die Dividenden zu halten, gerade für die privaten kleinen Anleger, die gerade erst anfangen, ist es gar nicht so blöd, mit einer ausschüttenden Strategie zu beginnen, weil wir haben in Deutschland sowas wie den Steuerfreibetrag. Beziehungsweise es heißt gerade anders, Sparerpauschbetrag heißt das Ding. 801 Euro können wir kostenlos, also steuerfreie Kapitalerträge erwirtschaften pro Jahr. 801 Euro. Das heißt, deine ganzen Ausschüttungen, die werden dann direkt versteuert, kostenlos. Da zahlst du dann keine Steuern drauf. Wenn du direkt auf Thesaurierende setzt, zahlst du halt erstmal auch jetzt nicht die krassen Steuern, aber du zahlst trotzdem am Ende, wenn du dann deine Anteile irgendwann mal verkaufst, und das ist dann direkt über 801 Euro, zahlst du halt komplett. So, deswegen spart es tatsächlich ein bisschen Steuern auch, wenn du am Anfang auf die Ausschüttenden setzt. Ist natürlich blöd, wenn man zwischendrin dann irgendwann die Strategie wechseln will und dann auf Thesaurierende setzen. Das ist immer blöd. Deswegen sage ich halt bei solchen Fragen, soll ich jetzt thesaurierend oder ausschüttend nehmen, sage ich einfach, wähle das, was dir mehr zusagt, womit du dich mehr identifizieren kannst. Wenn du irgendwann mal vorhast, vielleicht von Dividenden zu leben, dann nimm was Ausschüttendes. Oder wenn du deine Rente schon steigen sehen willst, weil es dich einfach extrem motiviert, sowas, dann nimm einen Ausschüttenden ETF oder dann setzt mehr auf ausschüttende Aktien. Und ansonsten, wenn es dir kackegal ist, dann nimm einfach einen thesaurierenden ETF und dann brauchst du dich auch nicht um die Dividenden zu kümmern. weil es ist natürlich auch immer sowas, will ich mich darum kümmern, dass da jetzt was auf mein Verrechnungskonto kommt und irgendwann habe ich da hunderte Euro und ich habe gar nicht mitbekommen, ach was, kommt der Dividende? Scheiße, was soll ich damit machen? Wieder anlegen wäre da die Antwort, nur du musst es halt managen. Und deswegen sage ich immer, wenn es sich komplett kalt lässt, thesaurierend, wenn du Bock auf Ausschüttungen hast, dann ausschüttend.
Also Theodor Eisenring haut noch raus, für die Schweiz thesaurierende ETFs werden jährlich besteuert bei uns. Von dem her wäre es sowieso egal hier bei uns.
Also in der Schweiz ist vollkommen egal.
Ja. Ja, spannend. Wusste ich nicht, weil ich habe halt keine Thesaurierer. Ich habe den Vanguard FTSE All World auch in der ausschüttenden Variante, weil ich halt selber entscheiden möchte, wo das Geld nachher dann hinkommt oder ob ich damit den ein oder anderen Restaurantbesuch bezahle.
Ja, genau. Hat halt auch den Vorteil, ne? Du brauchst keine Anteile zu verkaufen und um an Geld zu kommen. Ja. Weil was könnte das für ein Vorteil sein? Es ist im Prinzip, kann man streng genommen sagen, ist egal, aber du hast immer noch den psychologischen Aspekt, wenn du dann irgendwann mal Anteile verkaufen musst, wann machst du das? Hast du deinen festgelegten Termin?
Du hast aber auch kein, du hast keine Arbeit.
Genau, aber bei diesen händischen Auszahlungen überlegst du halt vielleicht ständig so, ach, wenn ich jetzt noch einen Tag warte oder eine Woche,
genau,
vielleicht kriege ich da noch ein bisschen mehr so. Und wenn ich kaufe, ne, dann gut, wir empfehlen sowieso auch ein bisschen per Sparplan da rein und regelmäßig einfach, ne? Aber grundsätzlich überlegst du dir dann schon mal häufiger, wenn du da händisch rangehst, wie sollte ich das denn jetzt machen? Mhm. Und wann vor allem. Ne? Und dann ist das vielleicht so ein kleiner Brainfuck, den man hat und den man mit Dividenden, wo einem die Entscheidung einfach komplett abgenommen wird, ist das dann nicht der Fall.
Also, ich denke, das war jetzt ein guter Abschluss jetzt noch zum Thema Dividenden sind keine Zinsen. Wir sind da viel hin und her, aber ich glaube, das hat auch gut gepasst jetzt mit der Community, da gut fleißig mitdiskutiert die meisten. Wie immer ist ja jeden Dienstag um 18 Uhr Dividendendienstag angesagt. Nächstes Mal gibt's wieder wie immer Portfolios von euch, 3 Stück an der Zahl. Also da könnt ihr gerne noch Portfolios senden an info@sparkoyote.ch. Am besten eure Portfolio-Performance XML-Datei dahin zuschicken, dass wir das dann direkt nutzen können und das uns dann gemeinsam anschauen können. Und ansonsten, wie immer, checkt auch den Kanal vom lieben Johannes ab. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, aber nachher auch in der Endcard. Und jetzt auch von dir, Johannes, letzte Worte.
Die sind, glaube ich, gar nicht so nötig dieses Mal. Du hast es schon alles sehr gut zusammengefasst. Danke euch fürs Zuschauen. Teilt das Video mit allen, die sich für Dividenden interessieren. Vor allem mit den Anfängern, die Aufklärung brauchen, wie das alles funktioniert und die so ein bisschen Anschubs brauchen, vielleicht auch sich in die Börsenwelt dann mal zu begeben, weil es ist nicht so schwierig. Ja, es sind so ein paar Sachen, die muss man beachten. Und wenn man die größten Fehler schon mal nicht macht, dann ist das schon mal, ja, weiß ich nicht, die halbe Miete oder 3/4 der Miete.
Nee, das ist die halbe Dividende.
Das ist die halbe Dividende, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man diesen Kanal hier schaut, den Sparkoyoten und den Dividendendienstag regelmäßig verfolgt, dann kann man die größten Fehler eigentlich oder sollte man sie nicht machen. Oder wenn man sie macht, dann wusste man wenigstens davon. Ja.
Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!